Dieser Podcast wird präsentiert von Tverenbold Reisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse.
NZZ Akzent.
Es ist die Silvesternacht und Laus Nuck bringt gerade seine zwei Kinder ins Bett. Kurz vor dem Schlafengehen checkt er nochmal sein Handy und er sieht da die Breaking News. In der Schweiz, in einer Diskothek, hat es ein verheerendes Feuer gegeben. Ausgerechnet an Neujahr, denkt er sich. Und dann, am nächsten Morgen, realisiert er erst, was genau passiert ist.
Similarities are bizarre. It really is crazy.
Er sagt, yeah, es sei bizarr gewesen. Was geht da in Laus Nuck vor, Marcel?
Ja, es ist halt völlig verrückt, weil er hat dasselbe, also praktisch dasselbe erlebt 25 Jahre zuvor. Damals gab es in Volendam, einer kleinen Stadt in Holland, ebenfalls ein Feuer, ebenfalls in einer Diskothek, und auch da waren sehr viele junge Leute betroffen. Es gab viele Tote und noch sehr viel mehr Verletzte. Einer von ihnen war Laus Nuck. Er weiß also sehr genau, was jetzt folgen wird für all diese Betroffenen.
Der Holländer Laus Nuck überlebte ein Feuerinferno, ähnlich wie das von Grand-Montana. Reporter Marcel Gier hat erzählt, wie er sich mit seinen Verletzungen versöhnt hat. Ich bin Antonia Moser. Marcel, jetzt nochmal ganz genau, du hast gesagt, es war auch ein Feuer. Was genau ist Laus Nuck geschehen?
Er hat sich mit einer Gruppe von Kumpels getroffen, damals in dieser Silvesternacht auf das Jahr 2001. Und man hat sich getroffen in dieser einen Bar, die heißt dann ausgerechnet noch der Himmel.
Was heißt das?
Das heißt der Himmel. Mhm. Und dann, es war etwa eine halbe Stunde nach Mitternacht, wurden auch Wunderkerzen angezündet. Das erinnert sehr an Grand-Montana. Mhm. Und auch damals in Volendam vor 25 Jahren fing die Weihnachtsdekoration, wo es viele ausgetrocknete Tannenzweige hatte, das fing Feuer und ein Feuerball breitete sich in dieser Diskothek aus.
Und was ist Laus Nuck da passiert?
Laus Nuck hat das im Prinzip gespürt, diese Gefahr. Er wollte sich davon entfernen, war aber zu spät. Das heisst, der Feuerball hat ihn erfasst mit voller Kraft, zu Boden geworfen und hat ihm auch den sämtlichen Sauerstoff genommen. Und er selber, als er zu Boden geworfen wurde, konnte keine Luft mehr schnappen und er fiel in Ohnmacht.
Und wie hat er überlebt?
Ja, wie es so ist, es war ein großer Glücksfall, weil jemand hat dann von außen her ein Fenster eingeschlagen. Es kam sofort Luft rein und plötzlich konnte er wieder atmen. Mhm. Er rappelt sich dann auf, geht irgendwie nach draußen über eine Feuerleiter hinunter. Man muss sich vorstellen, da waren Feuerwehrautos da, Polizeiautos waren da, die Ambulanzen waren alle schon weg. Es war dann jemand privater, der ihn ins Spital gefahren hat. Und woran er sich erinnern mag, ist, dass viele Leute um ihn herum Zeter Mordio geschrien haben vor Schmerzen. Das tat ihnen alles wahnsinnig weh. Und er selber hat gar nichts gespürt.
Okay.
Er wurde dann im Spital abgeladen und wie gesagt, er fühlte sich in dem Sinne wohl, völlig absurd, und er stellte sich in die Warteschlange, wartete, bis er an die Reihe kam und nannte am Empfang des Spitals seinen Namen und so weiter und wurde dann ins Notfallzimmer gebracht.
Also war das irgendwie gar nicht so schlimm, also wenn er keine Schmerzen hatte?
Es war alles viel schlimmer, weil er hatte keine Schmerzen, weil seine Verbrennungen dritten Grades waren. Das ist die höchstmögliche Verbrennung, die man haben kann. Das hat zur Folge, dass alle Nerven abgetötet werden und er konnte schlichtweg nichts mehr spüren, im Gegensatz zu den anderen, die Verbrennungen vielleicht ersten oder zweiten Grades aufgewiesen haben. Und er wurde sofort ins künstliche Koma versetzt und in diesem künstlichen Koma blieb er 7 Wochen lang. Also die Leute in Grand-Montana sind jetzt höchstwahrscheinlich auch in diesem Stadium im künstlichen Koma. Das war bei ihm so.
Und dann nach 7 Wochen ist er wieder erwacht. Wie ging es ihm dann?
Also es gibt verschiedene Sachen, die sehr wehgetan haben. Das fängt an mit dem Wechsel der Bandagen. Das muss täglich vorgenommen werden. Und diese Behandlung mit dem Wechsel der Bandagen, das hat er als Hölle auf Erden bezeichnet.
In the first years, all the open wounds, all the bandages, which need to be refreshed daily, it's hell on earth.
Der zweite schwierige Prozess ist die Physiotherapie. Da stellt man sich ja als Laie relativ gemütlich und einfach vor. Bei ihm war das auch, also hat das immer wiederholt, Hölle auf Erden oder einfach unglaublich schmerzhaft und hat die Augen verdreht. Und er veranschaulichte das an seinen Fingern. Er legte dann die Hände auf den Tisch, wo wir uns getroffen haben, bei ihm zu Hause im Esszimmer. Und er hat gesagt, ja gut, an der einen Hand waren drei Finger sowieso weg, da konnte man nicht viel machen. An der anderen Hand hingegen waren zwar noch alle fünf Finger vorhanden, aber sie waren total versteift. Also er konnte die Finger kaum bewegen. Mhm. Und das musste er wieder irgendwie in Gang bringen.
So what they do is, they put the middle finger, they do this.
Ah, okay.
And it's painful and they... Go a little bit further.
Und das passierte halt, indem der Physiotherapeut schlichtweg die Finger bog, bis er schrie und dann noch ein bisschen darüber hinaus.
Wie hält er das durch? Also diese Tortur von Bandagen und Physiotherapeut bis zum Schreien, hast du gesagt?
Ja, also er hat es so erklärt, das Einzige, was ihm geholfen habe, sei gewesen, dass er das gesehen hat, dass es hilft, dass er Fortschritte macht.
The thing is, each day you see improvement, mm-hmm. and the pain comes later. Than the day before, you know?
Also ganz konkret, er hat jeden Tag gesehen, dass wenn der Physiotherapeut seinen Finger oder alle seine fünf Finger an der einen Hand biegt, dass es da ein ganz klein wenig weitergeht. Mhm. Und diese Veranschaulichung des Erfolgs quasi, an dem konnte er sich festhalten. Er wusste, ja, es geht vorwärts, ich mache Fortschritte. Und das hat ihm geholfen. Aber das Problem ist, neben dem Bandagenwechsel und der Physiotherapie gab es noch ein drittes Problem.
Und zwar?
Das war zum Abschluss all der Operationen. Er musste ja ganz viel Transplantationen über sich ergehen lassen. Kam der Juckreiz. Und er hat das so erzählt, als hätte er sich nie vorstellen können, dass der Juckreiz schlimmer sein könne als all die Schmerzen, die er vorher erlebt hat. Er hat das so erklärt, dass gegen Schmerzen kann man Schmerzmittel nehmen, aber gegen Juckreiz habe es zumindest damals absolut kein Mittel gegeben, er habe es einfach aushalten müssen. Und da konnte er sich nur an die Hoffnung klammern, dass es temporär ist, dass es irgendwann einmal vorbeigeht. Es ging vorbei, aber es dauerte anderthalb Jahre.
Anderthalb Jahre? Und dann? Was kam dann? Also dann zurück ins Leben?
Dann sagen wir mal so, dann war die Reha abgeschlossen und der nächste Schritt war quasi der Schritt zurück ins normale Leben und er wollte noch mehr, er wollte das Leben genießen.
I wanted to live life again. And I always had quite a sense of wanting to enjoy life.
Wir sind gleich zurück.
Erleben Sie mit Ferienboldreisen die schönsten Städte und Konzerthäuser mit Weltklasse-Akustik. Wir bringen Sie bequem an die besten Adressen. In die Elbphilharmonie in Hamburg, in die Scala di Milano oder Semperoper in Dresden. Denn hier entfalten sich große Kompositionen am eindrücklichsten. Gänsehautmomente inklusive. Ferienboldreisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse.
Laus Nuck hatte also schwere Brandverletzungen von dieser auch Explosion in einer Diskothek. Er musste Operationen über sich ergehen lassen, die Reha. Und dann wollte er aber zurück ins Leben und es auch genießen. Wie ergeht es ihm da?
I always try to do something to see if it's still possible.
Er sagte sich immer, er wolle ausprobieren, was noch möglich ist und nicht andersherum, was nicht möglich sei. Und dann hat er sehr vieles ausprobiert. Er wollte wieder Fahrrad fahren, er wollte wieder Fußball spielen, er hat auch neue Sachen gemacht. Er ist Fallschirmspringen gegangen, er hat Bungee-Jumping gemacht, er ist Tauchen gegangen. Also er war sehr, sehr aktiv. Das war für ihn sehr wichtig, auszuprobieren, was noch möglich ist. Und dazu gehört aber auch, sich mit Leuten treffen. Und auch da, das hat er auch als, quasi als Experiment betrachtet und das ausprobiert.
Socializing, those things. And they, those small things just came back.
Aber wie war es denn für ihn, dass er so anders aussieht? Also weil sein Gesicht ist verbrannt. Man sieht die Fotos in deinem Artikel. Das sieht schon anders aus, also irgendwie gewöhnungsbedürftig.
Ein wichtiger Punkt im Spital, als er aus dem Koma aufwachte, da gab es keine Spiegel und es war ihm untersagt, in einen Spiegel zu schauen. Und man hat ihn 4 Wochen lang täglich mit einem Psychologen darauf vorbereitet, bevor er wieder in den Spiegel schauen darf, wie er effektiv aussieht jetzt. Mhm. Und jetzt rückblickend erzählt er, also am Schluss habe er sich gefühlt wie ein Monster. Ich habe ihn da gewarnt und vorbereitet. Und am Schluss, dann, als er nach 4 Wochen endlich in den Spiegel schauen durfte, hatte er das Gefühl, ja gut, also so schlimm sei er das gar nicht. Er hätte sich das schlimmer vorgestellt.
Und wie war es dann für Laus Nuck, danach rauszugehen an die Öffentlichkeit, wo dann auch andere Menschen ihn sehen?
Das war bestimmt ein Prozess, aber so wie ich das verstanden habe, ging dieser Prozess sehr schnell vor sich.
And in the hospital, people told me about weeks. I thought about it and I thought, no, I can't.
Also, im Spital hat man ihm noch nahegelegt, doch eine Perücke zu tragen, weil er hatte ja keine Haare mehr auf dem Kopf nach all diesen Transplantationen. Und da hat er von Anfang an gesagt, ja, also eine Perücke, das kommt nicht in Frage, da habe ich keine Lust drauf. Mhm. Und dann zu Hause hat er es versucht, dann so mit... ja, wie man sich das vorstellen kann, mit irgendeiner Kappe oder einer Mütze. Und dann ist ihm die aber mal zu Boden gefallen. Und dann hat man es trotzdem gesehen, dass er ja eben eine Glatze hat.
When a little crowd, someone bumped into me, the cap fell off. And then it always felt like I was hiding something. So after a certain amount of time, I just thought, okay, well, I won't do that anymore. I just took it off.
Und dann hat er es irgendwann mal, also schnell mal sein lassen und hat gesagt, okay, sorry, ich habe nichts zu verstecken, so bin ich jetzt und dazu stehe ich und das zeige ich auch.
Also sehr selbstbewusst eigentlich.
Definitiv. Meine, er ist wahrscheinlich von Grund auf ein positiver Mensch und er hat stabile Familienverhältnisse, das hat ihm sicherlich geholfen. Aber er hat mir erzählt, er habe kürzlich eine Kollegin getroffen, ebenfalls ein Brandopfer, die ebenfalls am Gesicht verletzt worden ist. Und sie hat Ähnliches gesagt, dass man sich ja als Teenager ständig ums Äußere Sorgen macht, dass man sehr viel Energie aufwendet, gut auszusehen. Und durch diese Brandverletzung sei das wie weggefallen. Das sei wie, sie habe gewusst, ja gut, jetzt, das muss ich jetzt einfach akzeptieren, wie es ist.
After a while, I thought, okay, that's something I can't do anything about. So that's none of my concerns anymore.
Okay, really? Und dadurch habe sie sehr viel Energie gewonnen für andere Sachen. Also es sei wie eine Last von ihr gefallen. Das habe ich noch spannend gefunden, ja.
Habe ich mir noch nie überlegt. Also, dass dann wie das Äußere eigentlich unwichtig wird, weil man eh nichts daran verändern kann.
Because that makes you more confident about the things that really matter, which are inside of you.
Es tönt irgendwie billig, aber er hat gesagt, ja gut, man kann sich auf die inneren Werte konzentrieren, weil äußerlich, ja, das muss man akzeptieren, da ist man ausgeliefert, das, ja, so ist es einfach.
Also kann man sagen, heute geht es Laus Nuck wirklich gut?
Diesen Eindruck habe ich definitiv gewonnen, als ich ihn zu Hause besuchte. Er ist völlig eingebettet ins Leben, also er ist verheiratet und seine Frau hat er einige Jahre nach dem Brand kennengelernt und sie ist kein Brandopfer, also sie... Man hat sich da nicht etwa in der Selbsthilfegruppe kennengelernt, sondern ganz normal im Ausgang. Er hat 2 Kinder, er hat Familie um sich, mit den Nachbarn kommt er gut aus, er hat einen guten Job im Fischhandel. Und also mein Eindruck ist definitiv, ihm geht es gut.
Also ist das vielleicht auch ein Beispiel, das auch Hoffnung macht für die Betroffenen von Gromontana?
Ich finde es ein sehr gutes Beispiel, dass es gelingen kann, dass man wieder in ein lebenswertes Leben zurückfinden kann.
I can imagine they think what will become of them, but also I want to assure them that there really is hope and there really is a really beautiful life ahead of them.
Und interessant finde ich, dass er kein Einzelfall ist oder auch keine Ausnahme, weil er kennt die meisten anderen Brandopfer. Und das sind gegen die 200. Und er sagt, alle seien verheiratet, alle haben Kinder und praktisch alle haben jemanden geheiratet, der selber kein Brandopfer ist. Und das stimmt schon zuversichtlich für die Betroffenen, jetzt auch in Gromontana. Und was dann noch quasi als Schlussbucke quasi in der Bilanz erwähnt, ist, er habe manchmal sogar das Gefühl, dass sein Leben reichhaltiger geworden ist durch diese Brandverletzungen, weil er einfach viel mehr erlebt hat.
But at the end of the line, I can't say that I really have a beautiful life and perhaps even a more beautiful life than I would have had.
Marcel, ganz herzlichen Dank, warst du da.
Bitte, gerne.
Das war unser Akzent mit Reporter Marcel Gier. Wenn ihr diese Geschichte lesen möchtet, auch mit den Fotos, dann macht doch ein Probeabo. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Das war's jetzt von mir, Antonia Moser. Bis bald.